2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Freitagssalon aus dem Berliner Ensemble. Ganz gleich, ob Sie zweimal geimpft und einmal getestet sind oder zweimal geimpft und einmal geboostert, also eigentlich dreimal geimpft oder zweimal geimpft und einmal genesen. Obwohl, ich glaube, das gilt in Berlin, nicht nur in Hamburg, aber es ist ja auch egal. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie hier sind. Für die Zuhörerinnen daheim an den Endgeräten gilt sowieso, zu Hause ist es am sichersten. Ich habe hier was für Sie. Hören Sie doch mal.
Hoi, hoi, dir sind wir treu, du blasse Blume auf Sand. Heiß, laut, staubig und verbaut, du schönste Stadt hier im Land.
Ja, ganz genau. Und wer das nicht erkannt hat, das war Hoi Woi, die Hoyerswerda-Hymne von Gundermann. Denn wir reden heute ja über Hoyerswerda. Ein ganz kurzer Test, wenn ich jetzt Hoyerswerda sage, was kommt Ihnen dann als erstes in den Sinn? A, sozialistische Musterstadt, B, schwarze Pumpe, C, Gundermann oder D, Nazis? Okay. Im Westen wird die Antwort auf jeden Fall klar. Hoyerswerda, das ist Osten, ja, Dunkeldeutschland. Da gab es früher die Stasi, dann die Glatzen und heute die AfD, also lauter diktaturgeschädigte Impfgegner. Aber wir sind ja hier im Berliner Ensemble. Ostberlin, früher Hauptstadt der DDR, vielleicht kann man sich da anders erinnern an Hoyerswerda. Also Ostberlin gibt es ja eigentlich nicht mehr so richtig und die DDR auch nicht. Und Hoyerswerda gibt es in gewisser Weise auch nicht mehr, jedenfalls nicht das, was es da früher gab. Nur die Menschen, die da gelebt haben, die gibt es noch. Und dann gibt es noch irgendetwas anderes, das auch nach mehr als 30 Jahren nicht so richtig zur Ruhe kommt. Darüber reden wir heute mit Grit Lemke. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie wurden 1965 in Spremberg geboren und zogen 1970 nach Hoyerswerda. Sie haben Ethnologie und Literatur in Leipzig studiert. Sie sind Autorin, Filmemacherin. Vielleicht kann man sie auch immer noch als Ethnologin bezeichnen. Sie haben einen Dokumentarfilm über den Hoyerswerdschen Sänger Gundermann gemacht und im vergangenen Herbst ein Buch über die Stadt veröffentlicht, Kinder von Hoi, für die Zuhörerin zu Hause. Ich halte es jetzt gerade in die Kamera. Liebe Frau Lemke, warum haben Sie über Hoyerswerda ein Buch geschrieben?
Naja, grundsätzlich glaube ich, dass man über Dinge, die man gut kennt, am besten erzählen kann. Also ich glaube nicht so wirklich daran, was weiß ich, nach Timbuktu zu fahren und zu recherchieren und dann zu denken, man versteht das dann dort, und weil ich Hoyerswerda eben gut kenne. Und zum anderen ging es mir so, dass ich viele Jahre durch die Gegend gerannt bin und ich dachte, ich muss jetzt Autorin werden, aber einfach die Geschichte, also nicht nur von Hoyerswerda, auch von der DDR, das Sozialismus meiner Generation, kann man sagen, dass ich die nirgendwo wiedergefunden habe oder sehr selten nur. Das ist sozusagen, dass die in der großen Erzählung unseres Landes nicht vorkommt oder nicht vorkam, nur punktuell. Es gibt immer mal Filme oder Bücher schon, aber gerade dieses Aufwachsen in dieser Musterstadt, also wirklich auch diese meine Generation, die wir als Kinder genau in dieses Experiment reingesetzt wurden und es bis zum Ende durchlebt haben und dann auch sozusagen das sehr bittere Ende. Also das Buch geht ja bis in die Gegenwart. Und genau diese Erzählung, also es hat einfach niemand anders erzählt. Und irgendwie habe ich mich dann doch bemüßigt gefühlt, das jetzt aufzuschreiben. Also es war nicht so, dass ich dachte, ich muss dringend noch Schriftstellerin werden, sondern es war eher so, weil da eine Leerstelle klaffte.
Dafür ist man dann irgendwann ja auch zu alt. Kann man denn Ihre Arbeit auch als Ethnologie bezeichnen? Ich habe das ja nicht umsonst gesagt, dass Sie das mal studiert haben, jetzt mal ohne Spaß. Also lernen Sie sozusagen aus Ihrem Studium etwas für das, was Sie da machen, oder wäre das jetzt Quatsch?
Also tatsächlich im Hauptstudium habe ich ja Kulturwissenschaft studiert und ich glaube, was ich da gelernt habe, ist, oder was man überhaupt, vielleicht das Einzige, was einem so ein Studium bringt, dass man lernt, dass Dinge sehr komplex sind und dass man sich von einfachen Automatismen und Kausalitäten im Denken verabschiedet und das Ethnografische, also ich sehe mich da schon auch als Ethnografin und glaube auch, dass ich das mit so einem ethnografischen Blick geschrieben habe. Es gibt ja diese Ethnografie der dichten Beschreibung, ja, das kommt von Clifford Geertz, nordamerikanischer Kulturanthropologe war das. Der hat immer dieses berühmte Beispiel des Zwinkerns. Er hat gesagt, wenn Zwinkern ist eigentlich eine Augenbewegung, also eigentlich ist es ein Zucken des Auges, ist eigentlich ein Zucken, aber ein Zwinkern kann in verschiedenen Kulturen oder unter, je nachdem, was für eine Beziehung ich zu einem Menschen habe, kann ein Zwinkern 150 verschiedene Bedeutungen haben und es gilt, diese Bedeutung herauszufinden. Und wenn ich das eben herausfinde und beschreibe, dann ist das eine dichte Beschreibung. Und er hat gesagt, Kultur kann man lesen wie ein Text und schreiben wie ein Text. Und darum geht es eigentlich, den Unterschied zwischen Zucken und Zwinkern herauszufinden, eben auch in Hoyerswerda.
Dichte Beschreibung ist eine schöne Formulierung, die ich nicht kannte. Ich kenne in dem Zusammenhang immer nur den Begriff der teilnehmenden Beobachtung, die aber natürlich schwer ist, wenn man selber, wenn es um die eigene Geschichte sozusagen geht.
Ja, das stimmt. Der kommt ja aus der klassischen, das ist so diese klassische Feldforschung, ne? Die habe ich natürlich in dem Sinne nicht wirklich gemacht. Das ist tatsächlich was anderes, da haben Sie recht. Aber es gibt ja auch die Ethnografie beschreibt eben auch eher fremde Kulturen. Dann gibt es die Volkskunde oder europäische Ethnologie, mit der ich mich ja dann auch eher beschäftigt habe. Die versucht, die eigene Kultur zu beschreiben, aber eben auch mit so einem, sozusagen das eigene mit so einem anderen Blick sich anzugucken. Und das habe ich tatsächlich in Hoyerswerda auch gemacht. Und ich glaube, dafür, um das so beschreiben zu können, musste ich auch erstmal weggegangen sein und erstmal viele Jahre in der Fremde verbracht haben sozusagen. Und ich war ja auch, ich habe ja beim großen Filmfestival das Programm geleitet und war sehr viel im Ausland und habe mir da eben viele dokumentarische Geschichten aus der ganzen Welt angeguckt und das war das Paradoxe, dass ich eher, wenn ich, was weiß ich, in Neuseeland war oder in Amerika, da habe ich eher Geschichten manchmal gefunden, die mich an meine eigene erinnert haben, als in den Erzählungen, die hier in Deutschland erzählt wurden. Und mit diesem Blick von außen, sozusagen auch da, das Universelle in unseren kleinen Hoyerswerda-Geschichten zu finden. Mit dem bin ich dann zurückgegangen. Weil das ist was mir auch auffällt bei den Leuten bei mir zu Hause, dass die oft die Größe der eigenen Geschichte nicht begreifen oder nicht sehen können. Und das sind natürlich große historische Umbrüche, die da passiert sind. Ja? Aber wenn man drinsteckt, bekommt man das gar nicht so mit.
Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, was ich hier irgendwie so ganz passend finde. Sie haben gesagt, wenn man aus der Lausitz kommt, hat man ein besonderes Verhältnis zur Heimat. Und zwar, weil die sich immer verändert. Können Sie dazu was sagen?
Ja, das ist auch das ist mir tatsächlich schon im Studium bewusst geworden. Ich habe mich schon immer ganz doll für Heimat interessiert. Was ist der Begriff Heimat? Und da gab's ja gerade in der westdeutschen Kulturanthropologie, die haben sich auch ganz viel damit beschäftigt. Bei denen war es aber eher so eine Auseinandersetzung, die kam aus aus dem Faschismus und aus der Aufarbeitung des Faschismus, dass die sich eben gefragt haben, was ist denn Heimat? Und bei mir war es tatsächlich das war bei mir wirklich so als Kind. Man kennt ja nur das erstmal, wo man groß wird. Das waren Baugruben, Neubauten, und dann sind wir eben alle immer am Wochenende noch auf die Dörfer gefahren zu unseren Großeltern, und da fuhr man immer an noch größeren Gruben vorbei. Das waren die Tagebauer. Also das war so eine Welt voller großer Löcher. Und irgendwann waren die Löcher, also da war dann ein Bagger, dann hieß es, das wären mal ganz tolle Seen, dann wurden das irgendwann Seen, dann ist dann auch in der Stadt, als wir da ankamen, waren da wirklich überall noch Kiefern und die aufgeschütteten Berge von dem Aushub für die Häuser, dann waren da die Kräne, dann waren die weg, dann war da auf einmal eine Stadt irgendwie.
Ein bisschen wie in Berlin-Mitte.
schöner. Besser als Berlin-Mitte. Und Berlin-Mitte wird ja leider nicht abgerissen, sondern Hoyerswerda wird abgerissen. Also da, wo dann eben irgendwann mal tatsächlich eine Stadt war, wieder erwarten, verschwindet die dann wieder. Und genauso verschwinden, also auch Dörfer, die da waren, verschwinden irgendwann. Also dieses Gefühl, es kann nie irgendwas so bleiben, wie es ist. Und irgendwann, das ist mir auch beim Schreiben des Buches so bewusst geworden, was macht das denn mit dem Menschen, wenn es überhaupt in der äußeren Umgebung gibt es überhaupt gar keine Gewissheit. Und ein Mensch braucht ja, also das ist ja tatsächlich auch, das hat ja auch diese Forschung dann herausgefunden, dass zum Beispiel der Mensch nicht, also den Begriff der Territorialität, dass das eine anthropologische Konstante ist, dass ein Mensch sozusagen so einen bestimmten Heimatraum einfach braucht, ja. Aber was ist denn das für ein Raum, wenn der morgen schon anders sein kann? Und irgendwann habe ich das auch begriffen, dass der morgen weg sein wird.
Viele Linke haben im Westen mit dem Wort Heimat ja lange große Probleme gehabt, wenn sie die überhaupt inzwischen überwunden haben. Tatsächlich habe ich das Gefühl, wenn ich als Westdeutscher sozusagen mit Menschen einer ostdeutschen Herkunft rede, war freier, war befreiter. Fand ich immer eine interessante Beobachtung.
Es kommt sicherlich daher, aus dieser Unsicherheit, weil das, was Hoyerswerda passiert ist, ist ja sozusagen symptomatisch für das ganze Land. Das haben Sie ja schon gesagt, das Land ist ja verschwunden. Es ist ja alles verschwunden. Also selbst wenn es jetzt Städte nicht so hart getroffen hat wie Hoyerswerda, wo wirklich mehr als die Hälfte weg ist, ne? Und auch von der Bevölkerung. Es sind ja aber überall Betriebe geschlossen worden. Es sind ja alle Gewissheiten, alle Konstanzen sind ja in kürzester Zeit zertrümmert worden geradezu. Da sind ja, so wie Bulldozer-mäßig ist ja da die Geschichte drüber gerollt, um nicht zu sagen, der Westen ist drüber gerollt, sagen wir mal die Geschichte. Dann macht das ja, also vielleicht entwickelt man dadurch auch ein anderes Verhältnis zu dem, wo man herkam. Und natürlich ist es zynisch zu sagen, wenn ich aus so einer hübschen süddeutschen Kleinstadt komme, wo seit 500 Jahren die Fachwerkhäuser stehen und meine Familie bewohnt seit 300 Jahren das eigene Haus. Und also dann ist das schon zynisch, anderen Leuten zu sagen, dass sie nicht von Heimat reden dürfen.
Ja, aber so wie Sie das eben beschrieben haben, leben alle Leute in Westdeutschland. Ich kenne auch nur so Leute, wo das so ist. Es gibt auch andere Fälle, der eine oder andere, bei dem ist es anders. Ganz kurz, lassen Sie uns doch zu Hoyerswerda kommen, zu der Stadt. Ja? Also Gundermann singt in dem Lied, da sind wir jetzt, das hatten wir schon, ja, schönste Stadt hier im Land. Das ist schon auch ein bisschen übertrieben,
hat
oder?
Hat er recht.
Ja? Ja, ist das andere, was ich auch interessant finde, und das sage ich jetzt sozusagen ohne bösen Willen, es gibt so eine Art, so einen Kult der Hässlichkeit. Denn dass das natürlich alles wahnsinnig hässlich ist, ist, glaube ich, objektiv richtig. Und dann gibt es aber sozusagen so eine Art...
Das ist definitiv falsch.
Ja?
Waren Sie mal in Hoyerswerda?
Nee.
Ja, dann, worüber reden wir dann hier?
Ja, also siehst du, das ist typisch, also, typisch Westdeutscher. Okay.
Naja gut, aber ich kann ja erzählen, das beschreibe ich auch in dem Buch.
Also Neustadt meine ich jetzt. Altstadt habe ich
gesehen. Die Altstadt von Hoyerswerda, die ist wirklich jetzt pittoresk.
Ja,
ja. Das ist ja aber wirklich erst jetzt geworden, das war die früher nicht. Ne? Also wir sind immer in die Altstadt gegangen, um in den Tierpark zu gehen. Und dann gab es da diesen berühmten Röki-Stand, diese Waffelröhrchen, die es da gab. Und
ich meine jetzt Neustadt, Wohnkomplex 1 bis, wohin sind Sie gekommen, 13?
10.
10.
WK 1 bis 10, genau die Neustadt. Also die Umstände oder die Geschichte, wie Gundi das geschrieben hat, also ich erinnere mich wirklich, wie er uns das erste Mal präsentiert hat. Wir saßen in diesem legendären FMP-Club, das war so ein Keller, nicht viel größer als hier diese kleine Bühne, und ringsrum waren so Podeste, und dann war eben der Gundi da und sagt, es gäbe da einen gewissen Grönemeyer im Westen, und der hätte ein Lied geschrieben über Bochum, und das wäre seine Heimatstadt, und dann hätte sich der Gundi erkundigt, was das ist, dieses Bochum, und das wäre so eine stinkende Industriestadt. Und daraufhin hat er sich gedacht, na gut, wenn dieser gewisse Grönemeyer das kann, dann können wir jetzt auch über Hoyerswerda. Also das war wirklich die Geschichte dieses Liedes, und dann hat er das davor getragen. Und dann waren wir schon alle einigermaßen perplex tatsächlich. Also ne, schönste Stadt hier im Land, das hatten wir, glaube ich, bis dahin auch nicht unbedingt so gesehen. Aber Du, blasse Blume auf Sand zum Beispiel ist ein schönes Bild, finde ich, weil blasse Blume passt wirklich, dieses blasse, dieses, es war wirklich jetzt nicht wahnsinnig bunt und dieses auf Sand, die Hede, der Kiefernsand, dem sie das alles abgerungen haben, da steckt ja auch eine Poesie drin und auch dann dieses, wie er da beschreibt, wie er da sozusagen den Alltag der Schichtarbeiter beschreibt, ne? Morgens steigt, wie geht denn das?
Die Frauen tanzen jedenfalls auf den Tischen, das weiß ich.
Ja, sie ziehen sich noch das bunte Kleid an und sie malen noch den Himmel blau über Heuwoi. Und deine grauen Häuser werden nicht bunt, wir malen uns an dir nur die Pinsel wund. Mhm. Ja? Deshalb gucken wir nicht auf die Wände, sondern den Leuten auf Gesichter und Hände. Und ich finde, das ist schon ein sehr gültiger Text, der auch beschreibt, was es vielleicht ausmacht, in so einer Stadt groß zu werden. Und das ist vielleicht auch das, was dann ihre Schönheit ausmacht, nämlich das Dahintersehen, hinter die Fassaden.
Sie hören den Freitagssalon auf Radio 1. Ich sitze hier im Berliner Ensemble mit der Autorin, Ethnologin und Filmemacherin Grit Lemke. Und wir reden über Hoyerswerda. Hoyerswerda war in der DDR, für die Leute, die das nicht wissen, eine Stadt der Zukunft, ja, eine Stadt der Verheißung, schreiben Sie, da war alles möglich, jeder kann alles werden, vielleicht auch irgendwann selbst mal ins Weltall fliegen und irgendwie beginnt immer gerade jetzt die Zukunft. Erklären Sie doch mal, wie das möglich ist, dass Hoyerswerda in der DDR so, wie man neudeutsch sagen würde, geframed war und bei uns heute ganz anders. Was ist dieses Hoyerswerda gewesen in der DDR, für die DDR?
Naja, wie gesagt, zweite sozialistische Wohnstadt, das hieß, das Land brauchte einfach diese Energiewirtschaft. Ne? Also Gundi hat immer gesagt, wir haben dem Land den Arsch gewärmt. Dafür war das da und dafür wurde das gebaut. Und dann haben die sich aber am Anfang schon, also dieses Modellstadt, das stimmt tatsächlich, da sollte so eine Art neue sozialistische Architektur verwirklicht werden. Und wenn man durch Hoyerswerda geht, das ist tatsächlich ziemlich interessant. Man kann, wenn man so von WK 1 bis 10 da durchmarschiert, kann man eigentlich alle Phasen der modernen Bautechnologie und Architektur, die kann man dort lehrbuchhaft nachverfolgen. Ja? Also dass dann die Häuser am Anfang, das wurde wirklich so gebaut, dass noch ins letzte Fenster sollte immer Sonnenlicht in einem bestimmten Winkel reinfallen können. Ja? Es sollte zwischen den Häusern sollten Räume sein, einerseits wo Kinder spielen konnten, wo auch keine Autos groß durchfahren. Andererseits sollte da Ruhe für Schichtarbeiter sein. Also das war schon alles sehr durchdacht. Das war auch am Anfang sehr, sehr schön alles. Da war noch jedes Haus anders gestaltet. Und dann kann man auch nachverfolgen, wie sozusagen das Land den eigenen Anspruch nicht mehr erfüllen kann, weil es eben, dann gab es kein Baumaterial, dann musste die schwarze Pumpe, also das Gaskombinat musste schneller wachsen, als die Stadt mitwachsen konnte, weil die viel mehr Arbeitskräfte gebraucht haben, dann wurde nur noch hingeklotzt. Also dieses Framing, wie Sie es nennen, das hat sich schon im Lauf der DDR sehr geändert. Ne? Man darf ja auch, wenn wir von DDR reden, das klingt immer so, als wäre das so ein monolithischer Block. Das waren ja auch Jahrzehnte und jedes dieser Jahrzehnte ist anders. Und schon in der relativ kurzen Zeit, die ich als Kind dort gelebt habe, es war in den 70er Jahren, als wir dorthin kamen, also 1970, total anders als Ende der 80er. Da war dieser Traum eigentlich schon ausgeträumt. Aber es war, wenn Sie fragen, was es war ein großer utopischer Entwurf tatsächlich. Und das war, glaube ich, die Leute sind nicht wegen des großen utopischen Entwurfs dorthin gekommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Es wird ja auch, die DDR wird ja immer so betrachtet, als wäre diese Ideologie, die da oben drüber stand, als wäre das der Kitt gewesen, der das zusammengehalten hätte. Oder als hätte das jetzt unser Leben so extrem bestimmt. Nee, die Leute sind erstmal dorthin gekommen, weil das auch ein gewisser sozialer Aufstieg war tatsächlich. Dort sind ja auch nicht die hingekommen, die zum Beispiel zu Hause einen Hof hatten. Das gab es ja auch in der DDR. Ne? Dort sind die hingekommen, die eben, also zum Beispiel meine Urgroßeltern waren Landarbeiter, die hatten überhaupt gar kein eigenes Land. Und dann die nächsten Generationen haben alle in der Kohle gearbeitet in der Lausitz. Und dann war, also als ich geboren wurde, da haben noch 4 Generationen in einem super kleinen Häuschen 3 Familien zusammengewohnt, wo ich mich heute noch frage, wo die alle Platz hatten. Und dann gab es eben so ein Versprechen wie Hoyerswerda. Und dann sind meine Mutter und ihre beiden Schwestern, die sind dann ausgeschwärmt, ab in Neubau und in Pumpe arbeiten.
Was ich interessant finde in Ihrem Buch, dass Sie schreiben, aber es gab keine so Bergmannstradition wie im Ruhrgebiet, wo die Leute eben wirklich in der vierten Generation praktisch in diese Schächte einfahren?
Naja, es gab schon Bergbau vorher in der Lausitz, ne? Den gibt es schon über 100 Jahre, aber eben nicht in diesem großen Umfang. Also es gab die Gruben, aber es gab eben nicht diese großen Kraftwerke oder das, was dann mit der schwarzen Pumpe kam. Also das war wirklich der größte kohleverarbeitende Industriekomplex Europas. Also das war gigantisch. Und die haben dort auch wirklich ein paar wirklich international höchst geschätzte sozusagen Hochtechnologien entwickelt. Ne? Also dieser BHT-Koks und so, das haben die alles, also sozusagen wie man auch Kohle möglichst effektiv verstromen kann, das haben die dort entwickelt. Und dafür brauchte man eben diese unglaubliche Menge an Arbeitskräften. Und was die gemacht haben, ist auch historisch ziemlich interessant. Da sind ja Tausende komplett unausgebildeter Leute gekommen. Und die haben die praktisch, also Learning by Doing, die sind in das Kombinat gefahren und wurden gleichzeitig ausgebildet. Und das war eine fortwährende Qualifizierungsmaschine. Das schreibe ich ja auch, dass wir unsere Eltern immer nur kannten, abends hinter irgendwelchen Bücherbergen, weil die sich ständig mussten die dann wieder was lernen, weil die sind eben nicht da ist niemand als fertiger Maschinist oder so hingekommen. Ne? Und dann Kultur. Eben diese Bergmannskultur, die fehlte. Und dafür haben die dann wirklich ein paar Leute aus der Wismut geholt und die sollten dann dieses Glück auf und dann auch dieses Ich bin Bergmann, wer ist mehr, das war ja auch diese gesellschaftliche Wertschätzung. Und das ist, ich würde sagen, das ist geglückt. Das haben die Leute angenommen und umso tragischer war es, als das wirklich von einem Tag auf den anderen komplett weggebrochen ist.
Offenbar war Hoyerswerda, was auch sozusagen der flüchtige Beobachter sich nicht so richtig vorstellen kann, auch in der DDR selber ein Ort für, ja, was sage ich jetzt, experimentelle Kultur, also für so einen offenen Geist. Da kamen Leute aus Berlin, aus Leipzig, um da irgendwas zu machen, weil die Leute, das Publikum so aufnahmebereit war oder weil da mehr Freiheit war oder warum?
Freiheit, genau. Freiheit ist der Begriff, den hätte ich jetzt auch gesagt. Das Buch heißt ja im Untertitel Freiheit, Glück und Terror. Und dieser Begriff Freiheit, der ist tatsächlich oft von Protagonisten, ich habe ja wirklich Leute befragt und der ist oft gekommen. Einmal war es die Freiheit, als Kind auf dieser Baustelle zu spielen und die Erwachsenen haben was anderes zu tun, als uns zu beaufsichtigen. Und dann hat sich diese Freiheit tatsächlich auch fortgesetzt, weil Hoyerswerda, ich würde mal sagen, das war so ein komplett unbeaufsichtigter Ort. Da gab es auch Stasi und sowas, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber eigentlich konnte man da wirklich machen, was man wollte. Das haben auch mehrere Protagonisten haben wörtlich diesen Satz gesagt, man konnte in Hoyerswerda machen, was man wollte. Das ist wirklich so ein Grundgefühl.
Und warum war das in Hoyerswerda möglich und in anderen Städten weniger?
Also die Protagonisten schildern das immer, dass zum Beispiel, also es gab dann diese Alternativkultur, die da entstanden ist. Ne? Also zum einen gab es natürlich auch so Leute wie Brigitte Reimann, Volker Braun, Heiner Müller, die waren alle mal in Hoyerswerda und haben da irgendwie was gemacht, also auch länger, gerade zum Beispiel Volker Braun, Brigitte Reimann sowieso, die sind aber irgendwann wieder verschwunden und es gab immer noch kein Kulturhaus, es gab immer noch kein Theater und dann haben die Leute eben selber angefangen, was zu machen. Dann gab es so einen Freundeskreis für Kunst und Literatur und dann später gab es die Brigade Feuerstein, die eben gesagt haben, gut, wenn hier kein Theater kommt, das war uns ja immer versprochen worden, es sollte ein richtiges Theater kommen mit eigenem Ensemble und Orchester und hast du nicht gesehen, kam alles nicht. Und dann haben die gesagt, gut, dann machen wir das jetzt hier alleine. Und dieser Geist, der war dann irgendwie so drin und dieses, wir müssen uns hier alleine um uns kümmern. Es kümmert sich keiner. Wir sind denen in Berlin egal. Wir sollen hier Kohle liefern und der Rest ist denen egal. Und dieses Egalsein hat sozusagen zwei Seiten. Eine negative, also es kommt zum Beispiel nicht der Stahl, den wir brauchen für unser Kulturhaus. Der geht im Zweifel dann doch wieder lieber nach Marzahn oder nach Berlin-Mitte. Also es hat eine negative Seite und die positive Seite ist, denen ist eigentlich auch egal, was wir hier machen. Und dann können eben in Hoyerswerda Bands spielen, die in der ganzen DDR verboten sind, weil es in Hoyerswerda keiner mitkriegt. Es interessiert keinen. Die haben sogar Flyer gedruckt und die verteilt. Und dann wurde dann so erzählt, ja, das haben die in Hoyerswerda gar nicht gemerkt, dass die Gruppe verboten war. die waren zu doof sozusagen. Also die Stasi war zu doof in Hoyerswerda. Lassen Sie es mich so sagen.
Vielleicht ist das der richtige Moment, jetzt auf die Pogrome zu kommen. Ja, 17. 23. September 91. Neonazis greifen Asylsuchende an, Schaulustige applaudieren, Polizei greift kaum ein. Problem wird damit gelöst, dass die Nix-Asylsuchenden, Vertragsarbeiter, nicht? Hauptsächlich.
Beides. Es begann mit Vertragsarbeitern, genau. Und zog dann weiter zu den Asylbewerbern.
Und Problem wurde dadurch gelöst, dass die Ausländer in Busse gesetzt wurden und aus der Stadt gebracht wurden. Und das haben die Nazis gefeiert als großen Sieg. Und Hoyerswerda war eine ausländerfreie Zone. Und dann kamen aus Berlin und anderen Städten Gegendemonstranten und so weiter und so weiter. Was haben Sie denn gemacht während dieser Pogrome?
Naja, eben leider nichts. Das ist ja die große Frage, die ich mir auch die ganze Zeit in dem Buch stelle und versuche zu beantworten. Wie kann das passieren in einer Stadt, die eben nicht kulturlos ist? Es hat eben keine Folgerichtigkeit, dass Pogrome dort passieren. Also wenn man eine Stadt wie Hoyerswerda eben so platte, was weiß ich, wenn man die jetzt mit dem unter diesem gängigen Westklischee sich anguckt, wenn man denkt, das sind sowieso alles bekloppte Vollidioten und Nazis sowieso, dann wäre es ja folgerichtig, dass die sowas machen. Aber nein, es war nicht folgerichtig. Es war eine Stadt, in der sehr gemeinschaftlich und solidarisch gelebt wurde und die alles andere als kulturlos war. Wirklich alles andere. Das wird zum Beispiel auch im Buch beschrieben, das war eine Stadt, wo extrem viel gelesen wurde. Ja, also auch der Bildungsgrad auch. Und es war eine Arbeiterstadt, aber schon mit einem relativ hohen Bildungsgrad eigentlich. Ja, das war alles da und trotzdem passiert dann sowas. Also wo ist denn da sowas wie so eine humanistische Bildung, von der ja immer die Rede war, die war irgendwie nicht da. Also was habe ich gemacht? Nichts habe ich gemacht. Also ich beschreibe das im Buch. Wir haben genau in der Woche, als das passierte, saßen wir in unserem schönen avantgardistischen Club und haben uns mit Beuys beschäftigt. Und während wir einen Vortrag eines Kunsthistorikers über Beuys hörten, fahren die Polizeiwagen mit Blaulicht vorbei. Und 200 Meter Luftlinie von uns war das Vertragsarbeiterwohnheim. Und da sammelte sich dann der Mob. Und wenn Sie fragen, was ist passiert? Naja, erstmal war das natürlich so eine relativ kleine Gruppe tatsächlich von Glatzen. Die waren in der Stadt, die gab es und die gab es auch zunehmend. Ich beschreibe ja auch, dass es vorher schon so einen latenten Rassismus auch gab gegen die Vertragsarbeiter. Also auch jetzt sind wieder Fotos aufgetaucht aus der Zeit, wie viele Hakenkreuze da schon an den Wänden waren. Und also zum Beispiel habe ich jetzt Fotos gesehen, die sind vor dem Pogrom entstanden, wo drauf steht, Neger klatschen am 3.10. Ja, also alles sowas gab's und man hat das irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, man hat das einfach ausgeblendet, um irgendwie auch in dieser Zeit, wo alles den Bach runtergegangen ging, um überhaupt irgendwie zu überleben. Anders kann ich es mir im Nachhinein gar nicht erklären, weil es war wirklich, das habe ich eben auch recherchiert, was im Einzelnen passiert ist in diesem einen Jahr von 89 bis, oder es waren ja dann zwei Jahre bis 91, da waren in Schwarze Pumpe die Messen gesungen. Zu dem Zeitpunkt, als das ist jetzt keine Entschuldigung, aber wenn Sie fragen, was ist da passiert, dann muss man ja auch mal hingucken, was ist passiert. Schon 1990, zum Zeitpunkt der Währungsunion, das war ganz interessant, da hatte ich tatsächlich mal so Feldaufzeichnungen. In der Zeit habe ich so eine Art Praktikum gemacht in Hoyerswerda und da gab es immer im Sommer den Tag des Bergmanns, da gab es immer ein großes Volksfest und das fiel mit der Währungsunion zusammen. Und da hatte ich diese Aufzeichnung, wo ich damals genau aufgeschrieben hatte, was passiert wo, dass da zum Beispiel der Maggi stand, I like Maggi, stand neben der Grillschnitte aus der Betriebskantine, sowas, ne? Und da war aber schon, da war kurz vorher bekannt geworden, dass die Kokerei schließt. Das war einer der wichtigsten und der jüngste Betriebsteil, also mit der jüngsten Belegschaft. Und die haben da schon zugemacht. Und dann, was für eine Stadt wie Hoyerswerda wirklich schwerwiegend ist. Dann haben die das Feuerwerk, was immer stattgefunden hat zu diesem Volksfest. Das war auch so für die ganze Stadt immer so. Dann um Mitternacht wurde dann Glück aufgespielt und da alle singen mit. So, ne? Und das haben die abgesagt, obwohl ja Währungsunion war. Der Rest des Landes hat sich gefreut. Und in Hoyerswerda, die hatten die Raketen sogar schon gekauft. Das war alles schon eingelagert. Und dann haben die beschlossen, wir können das jetzt, wir sagen dieses Feuerwerk, was wir hier in dieser Stadt, weil wir sind ja Bergleute und das ist unser wichtigster Feiertag und wir feiern jetzt hier nicht mehr, weil das geht jetzt hier zu Ende und das war schon im Juli 1990 war das schon klar und das ist eben bis zum September 91, wo dieses Pogrom stattfindet, da hatte sich diese Stadt schon mehr oder weniger, da war das schon implodiert. Na, da fuhren die Schichtbusse, also es sind schon noch Busse gefahren, aber nicht mehr dieser Rhythmus, erste, zweite, dritte Welle, das war so dieses, der Puls, der so durch, ne, oder der Herzschlag der Stadt, und der hatte schon ausgesetzt. Und dann gibt's da eben eine Gruppe von Jugendlichen, die wären 2 Jahre vorher, wären die zu dieser Zeit in der Schule oder im Betrieb oder in der Berufsschule gewesen. Berufsschule, das war schon alles nicht mehr. In schwarze Pumpe, die haben gar keine Lehrlinge mehr eingestellt, ja. Und dann hängen die eben den ganzen Tag vor der Kofalle rum, haben sich irgendwann vorher die langen Haare abgeschoren und dann ziehen die eben los und pöbeln da Vietnamesen an. Und das wirklich Entsetzliche daran ist, dass es Leute gibt, Nachbarn, die sich hinstellen und klatschen. Und das ist ja der Punkt. Der Punkt sind ja eigentlich nicht die, die da losziehen, sondern man muss sich ja fragen, wie kann es zu dieser pogromartigen Stimmung kommen? Wie kann das passieren? Und dann eben eine völlig außer Kraft gesetzte öffentliche Verwaltung sozusagen. Die Stadt hatte zu dem Zeitpunkt gar keinen Bürgermeister. Und eben auch alles, was da so die nächste obere Ebene, das Land, irgendwelche Polizeidirektionen, die halten sich alle raus, die lassen sich nicht blicken und die lassen die Leute, die armen Polizisten, die da vor Ort sind mit ihrem Streifenwagen oder was hatten, die lassen die einfach alleine. Ja, und dann passiert sowas. Und ich habe ja auch dem Buch so ein Zitat von Kant vorangestellt, ja, ein bisschen großkotzig, dieses der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir sozusagen, das ist das, was mich leitet. Es gibt etwas, was sozusagen universell ist, unabhängig von mir, und dann gibt es das moralische Gesetz in mir. Und irgendwann ist mir, oder denke ich, dass eben dieses Universelle, was unser Handeln geleitet hat, das war eben dieser Rhythmus, was ja auch der Lebensrhythmus war und der Sinn. Das Leben hatte eine Sinnhaftigkeit, ja. Und das bricht weg. Und in dem Moment bricht eben erstaunlicherweise auch das moralische Gesetz in mir weg. Das ist die erstaunliche Erkenntnis, die ich dann irgendwie hatte, ohne das damit entschuldigen oder erklären zu können.
Ja, erklären offenbar schon. Also entschuldigen weiß ich nicht. Wir sind ja hier nicht im Gericht oder kann es jetzt ja nicht an mir hier oder an uns, finde ich. Das zu entschuldigen oder zu beschuldigen, aber verstehen will man es ja schon irgendwie. Irgendwie, man denkt sich das ja so, nicht? Weil wenn man die Bilder sieht und die Geschichte ein bisschen kennt, dann denkt man sich ja genau das so. Weil die meisten Leute kommen jetzt ja nicht als Skinheads einfach so auf die Welt praktisch und sind dann schon im Kindergarten Skinheads und werden dann immer und so, sondern... Aber irgendwie ist es ja auch ganz schön banal und traurig, oder? Vielleicht ist es auch einfach nur so traurig. Aber dass man eben sagt, naja, wenn du den Leuten eben alles praktisch wegnimmst und um sie herum bricht alles zusammen und dann kriegen sie die Gelegenheit, dann verhalten sie sich halt wie so Tiere. Ist das so die Lehre dann? Ist auch irgendwie irre deprimierend.
Naja, die Lehre wäre, wenn man daraus eine Lehre ziehen möchte, dass man eben verhindern muss, dass eine Gemeinschaft oder dass Strukturen, die eine Gemeinschaft tragen, derartig wegbrechen können. Ne? Also dass sozusagen allem, dass wirklich der Boden weggezogen ist, bis hin zu, dass es auch so Instanzen, die es gibt, sowas wie Eltern zum Beispiel, dass das natürlich in der Zeit überhaupt nicht funktioniert hat, dass auch Leute, die in dem Alter eben jung waren, pubertär, was weiß ich, es gab überhaupt keine Instanz, die irgendwie geleitet hat. Und das hatte eben nicht damit zu tun, wie es oft suggeriert wird, dass jetzt da irgendeine Ideologie weggebrochen ist. Die Ideologie hat, glaube ich, keinen interessiert. Da sind ganz andere Dinge weggebrochen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht banal.
Interessanterweise kommt dann bei Ihnen im Buch, aber wahrscheinlich auch in der Wirklichkeit, sofort dann der Schritt sozusagen der Spiegelung. Also wie wirkt das jetzt eigentlich auf die Öffentlichkeit? Was passiert quasi mit uns in dieser Stadt im Spiegel der Menschen, die das bewerten? Dann kommt also Matthias Matusek vom Spiegel, der damals noch ein wie soll ich jetzt sagen, guter Reporter dieses Magazins war, heute würde man das vielleicht so nicht mehr sagen, ist aber eben auch schon eine Weile her, ja, und sagt eben eine Strafkolonie namens Hoyerswerda, ja, der Stein gewordene Reißbetttraum, realsozialistischer Kaninchenzüchter, brauner Dreck fließt in Strömen, bösartiger, hässlicher, dumpfer Alltag, der bösartige, hässliche, dumpfe Menschen stanzt. Also das war 1991, würde man vielleicht heute auch so nicht mehr schreiben. Aber damals konnte man das noch schreiben als Westreporter in den sogenannten neuen Bundesländern. Und das ist ehrlich gesagt auch atemraubend.
Und das war natürlich fatal. Also dieser Matusek-Spiegelartikel, der war absolut fatal, weil ja sowieso Medien auch gerne voneinander abschreiben und weil die anderen waren auch nicht besser. Und man hat ja auch diese Reporter teilweise erlebt, die dann eben irgend so einen Skin vor einen eigentlich eher linken Jugendclub gezerrt haben und gesagt haben, jetzt mach mal hier den Hitlergruß. Also das ist ja alles, diese entsetzliche Oberflächlichkeit und so, das hat man ja alles erlebt und das hat natürlich in der Stadt, das hatte die fatale Folge, dass die Leute völlig sozusagen vergessen haben, wer die eigentlichen Opfer des Pogroms waren. Das waren ja nicht die Leute in Hoyerswerda. Ne? Das waren ja die Vertragsarbeiter und die Asylsuchenden, die Stadt verlassen mussten. Aber diese anhaltende Stigmatisierung, die es wirklich war, und es hat wirklich ungefähr 30 Jahre lang überhaupt keine Sau hingeguckt, was Hoyerswerda wirklich ist. Und
aber
was
das, das und das sind. Finde ich komischerweise da, also Sie schreiben, leider gab es damals keine wirkliche Chance, damit selbstkritisch umzugehen, weil in den Medien sofort der ganze Ort als Nazi-Nest bezeichnet wurde. Da haben sich natürlich viele Hoyerswerdaer selbst als Opfer betrachtet, was sie ja zumindest teilweise auch waren, nämlich Opfer der unfairen Stigmatisierung ihrer Stadt als dumpfes, braunes Nest voller Idioten.
Also schreibe ich nicht im Buch, aber irgendwo anders.
Anders, ja, ich habe ja auch gelesen, was sie sonst so gesagt haben. Und das finde ich dann, da fühle ich mich dann irgendwie nicht mehr so richtig wohl, weil bei dieser ersten Beobachtung dessen, was da passiert ist, da schwinge ich irgendwie so mit, ja, da verstehe ich genau, was Sie meinen, das checke ich genau. Wenn das dann aber passiert ist und es ist irgendwie am nächsten Morgen, dass dann die Leute nicht sagen, was haben wir da eigentlich gestern gemacht, was sind wir eigentlich für Arschlöcher, das kann doch nicht sein, dass uns das hier passiert ist. Und dann zu sagen, aber ein Glück, jetzt kommt ja der Matusek und sagt, wir sind alles Nazis und jetzt schließen wir die rein und lassen uns das gar nicht so an uns ran, diese Schuld sozusagen. Das finde ich dann irgendwie komisch, oder?
Das ist ja auch ein Grund, weshalb ich das Buch geschrieben habe, um es sozusagen, weil ich finde nämlich genau auch, also zum einen, dass der Westen und sozusagen die Welt außerhalb von Hoyerswerda anders drauf gucken kann und eben auch auf den Osten und die DDR, aber dass schon auch die Leute selber anders drauf gucken müssen und sich genau diese Frage stellen müssen. Dafür habe ich dieses Buch geschrieben, um zum Beispiel zu gucken, wie haben wir denn mit den Mosambikanern zusammengelebt, ja? Und wie ist denn deren, das ist ja ganz wichtig, also das ist, im Buch gibt es ja den David, den Mosambikaner. Also das war für mich einer der wichtigsten Punkte, als ich das geschrieben habe, das Gespräch mit ihm und sozusagen zu sehen, also das habe ich da auch erstmal richtig begriffen, ne? Das ist wirklich die Opfergeschichte und mit der müssen wir uns beschäftigen. Also das war sozusagen auch bei mir so ein wirklicher Lernprozess. Und
das verstehe ich nicht. Aber das kann doch gar nicht Ihr Ernst sein, dass Sie das erst dafür so lange gebraucht haben. Weil man hat ja die rausgeschmissen, die sind dann nach Hause in Anführungsstrichen verfrachtet worden, wo die ja nun erkennbar nicht hinwollten. Haben, das schreiben Sie ja auch bis heute, ihr Geld sozusagen nicht bekommen. Man hat ihnen ja quasi nicht mehr ihren Lohn gegeben, sind quasi verfrachtet worden in so ein Bürgerkriegsland. Jetzt nochmal, ich will jetzt wirklich nicht den dünkelhaften Besserwisser machen. Ich will es einfach nur wirklich verstehen. Und dann braucht man trotzdem so lange, um zu merken, das sind die eigentlichen Opfer?
Gut, jetzt, ich kann jetzt auch nicht für alle Leute, ich beschreibe
für
die
Sie.
Gruppe, ich beschreibe ja wirklich die Biografie sozusagen einer Gruppe von Menschen. Und unsere Geschichte ist ja noch die, dass nachdem die Ausländer weg waren, dass wir dann diesen ätzenden Braunterror wirklich erlebt haben. Ja, es ist ja dann auch einer ermordet worden. Also es gab nicht nur einer, es gab mehrere Todesopfer hinterher. Also die Stadt war jahrelang danach eben durch diesen fatalen Fehler, den die Politik da gemacht hat, dass wirklich dieses Zugeständnis, wir machen, man muss nur laut genug schreien, dann ist das hier ausländerfrei. Und dann haben sie gesagt, na gut, und jetzt sind hier noch ein paar Langhaarige, die können jetzt auch noch weg. So. Und genau das haben wir erlebt und eben auch erlebt, dass es überhaupt keinerlei Hilfe von irgendwelchen, sowas wie Polizei oder Justiz oder auch die Presse hat das null interessiert. Ja. Also, und ich glaube, das hat dann bei uns auch verhindert, das war einfach dann auch wirklich eine Jahrzehnte währende Sprachlosigkeit tatsächlich. Und die Aufarbeitung, die Stadt betrieben hat, die ist natürlich entsetzlich. Das beschreibe ich ja auch. Ne? Ja. Die haben sich wirklich jahrelang als Opfer inszeniert und das Gedenken bestand ungefähr 30 Jahre darin zu sagen, wir sind doch gar nicht so. Und jetzt muss da mal Schluss sein. So, hört da mal auf hier. Ja, das war tatsächlich so. Und das ist aber wirklich, jetzt nicht nur durch das Buch, aber es gibt eben mittlerweile, die haben auch viel gelernt in der Stadt. Ne? Es gibt wirklich jetzt da sowas wie eine Zivilgesellschaft. Es gibt eine ganze Reihe Initiativen. Also ich bin mir ziemlich sicher, sowas könnte jetzt dort nicht mehr passieren. Da bin ich mir wirklich sicher, dass die viel gelernt haben. Und die haben jetzt im letzten Jahr noch mal mehr gelernt, dadurch, dass eben, also der David war da, es waren noch andere wirkliche Opfer des damaligen Pogroms, die waren in Hoyerswerda. Es gab Gespräche, der Bürgermeister, der jetzt neuer Bürgermeister ist und auch anders damit umgeht, der hat sich öffentlich entschuldigt für das, was passiert ist. Es gibt jetzt auch so sozusagen so eine Nachhaltigkeit in diesen, also dass jetzt auch Bürger von Hoyerswerda sich um zum Beispiel um die Mosambikaner, die damals rausgeschmissen wurden, sich jetzt um die kümmern. Also da ist ganz viel passiert, aber um Ihre Frage nochmal zu beantworten, doch, es hat 30 Jahre gedauert. Und das hat vielleicht, ich bin jetzt keine Psychologin, aber ich glaube, das hat auch was mit diesem riesigen Trauma zu tun, weil es war ja nicht nur das Pogrom. Wie gesagt, nochmal, der gesamte Boden geht gerade weg. Du weißt nicht, wovon du morgen lebst. Dein Betriebsteil wird abgewickelt. Deine Kinder haben hier keine Zukunft mehr. Und dein Haus wird übrigens auch nächstes Jahr abgerissen. So. Und dann kann man sich jetzt hinstellen und sagen, das ist aber ganz schön scheiße, dass ihr nicht über die Opfer des Pogroms nachgedacht habt. Das ist auch ganz schön einfach jetzt aus unserer Position heraus.
Haben Sie zufälligerweise die Rede von Angela Merkel, als sie noch Bundeskanzlerin war, zum letzten Tag der deutschen Einheit mitbekommen. Mhm. Hat Ihnen das irgendwas bedeutet? Ich vielleicht für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, also mich zum Beispiel, wo sie im Grunde das erste Mal quasi als so Ostdeutscher so richtig gesprochen hat. Ich glaube, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja? Und, und auch so ganz kritisch so einen Aufsatz aus der von der Adenauer-Stiftung zitiert hat, wo der Autor das Leben in der DDR als Ballast bezeichnet und das findet sie eben nicht so gut. Und dann zitiert sie noch einen Zeitungsartikel, wo man sie angelernte Bundesdeutsche und Europäerin nannte. Ja. Und dann sagt sie, solche Bewertungen erleben Menschen aus dem Osten bis heute immer wieder, so als zähle dieses Leben vor der deutschen Einheit nicht wirklich. Und das hat sie offensichtlich so klar vorher nie gesagt.
Das ist tatsächlich so und das Schlimme ist eben, dass sie das nicht gemacht hat. Ich glaube, deshalb haben wir das auch wirklich wahrgenommen.
Vielleicht hat sie es gesagt, weil sie wusste, dass ihre Amtszeit bald endet.
Naja, mit Sicherheit, na klar, sonst hätte die das nicht gemacht. Aber ich glaube, das ist eben sowas, ähnlich wie es, wie man sagt, als Frau muss man doppelt so gut sein wie ein Mann. Und ich glaube, dass sie genau so nicht gemessen werden wollte. Sie wollte nicht das ostdeutsche Mädchen sein. Das war ja schon schlimm genug, dass er überhaupt das Mädchen war. Und dann noch das Ossi-Mädchen, ja. Und das wollte sie nicht sein. Und das war natürlich, ich glaube, für uns, also gerade im Osten, wenn wir dann immer gesagt haben, es gibt ja überhaupt niemanden, es gibt ja gar keine Ostdeutschen in Führungspositionen, dann wurde uns immer gesagt, ja, aber ihr habt doch die Bundeskanzlerin.
Und den Präsidenten.
Das sollte doch jetzt reichen, sozusagen.
Eine Zeit lang auch noch den Präsidenten,
Hank Auf. Genau. Und damit sollte man dann auch zufrieden sein. Und
komischerweise hat man im Nachhinein eher das Gefühl, die beiden haben das so zugedeckt. Durch ihre Existenz alleine haben die das quasi so nach dem Motto, damit ist die Quote übererfüllt.
Naja, das haben sie ja eben nicht, aber es wurde einem immer so, also genau das wurde einem dann immer vorgehalten und dann war es natürlich besonders schade, wenn man dachte, sie macht ja da gar nichts draus oder sie hilft uns nicht wirklich. Also sie hat nicht das gemacht, was sie hätte machen können, aber natürlich war das dann nochmal am Ende, gut, dass es überhaupt gemacht hat, aber es hätte tatsächlich schon viel eher passieren müssen natürlich, klar. Soll ich dazu sagen? Ich hätte es gesagt.
Aber vielleicht wären Sie deshalb auch nicht Bundeskanzlerin.
Das vermute ich auch. Steht zu vermuten.
Darüber müssten Sie mal nachdenken bei der Berufswahl.
Dann möchte ich den Posten nicht. Ich lehne ihn ab.
Okay. Und wenn Sie heute mit Journalisten reden, oder so jetzt, auch in der Rezeption dieses Buches, also jetzt zu sagen, hat sich was geändert, ist ja klar, es hat sich schon was geändert. Aber was hat sich geändert? Wie stellt sich Ihnen das heute dar? Auch sozusagen im Kontakt mit Westmedien, sage ich jetzt mal so.
Ja, na sehr, sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Also es gab so, also als das Buch erschienen ist, das war ja auch kein Zufall, es ist genau zum 30. Jahrestag des Pogroms rausgekommen und dann bin ich auch so ein bisschen rumgereicht worden bei sämtlichen westdeutschen öffentlich-rechtlichen, also sowas wie Bayerischer Rundfunk, Westdeutscher, Norddeutscher. Und das war dann schon so das Übliche, dass es immer damit losging, ja, da sind ja diese Nazis in Hoyerswerda und jetzt erzählen sie uns doch mal. Und wenn ich dann schon gesagt habe, da sind eigentlich nicht wirklich jetzt mehr Nazis als woanders und guck doch mal hin, dann war das schon, also dann, ich bin dann in so eine Verteidigungshaltung reingekommen, also und bin dann immer so als die ostdeutsche Nazi-Expertin behandelt worden und das erstens bin ich das nicht und zweitens handelt mein Buch auch nicht davon, aber das Buch hatten die schon mal gar nicht gelesen, aber dann gab es auch die vielen anderen, die es eben tatsächlich gelesen haben und es gab zum Beispiel einen großen Beitrag im Spiegel, der glaube ich das, was der Matusek eingerissen hat, dann doch ein bisschen wieder gut gemacht hat, also es wurde schon anders drauf geguckt und gerade jetzt, wenn wir eben von diesem Jubiläum ein bisschen weg sind, guckt man auch viel eher auf das Buch und liest es auch und man unterhält sich tatsächlich auch über die Komplexität und geht nicht von vornherein wieder so ran und sagt, Hoyerswerda-Pogrom, klar, jetzt erzählen Sie doch mal hier mit den Nazis. Aber das gab es tatsächlich auch, aber das war nicht die Mehrzahl. Also ich erlebe tatsächlich eher jetzt auch so eine Überraschung, wenn die dann das Buch lesen. Ach, gucke an, das war ja gar nicht so schrecklich. Also ich glaube tatsächlich, dass da ein bisschen was passiert ist und was in Bewegung ist.
Sie haben mal was Tolles gesagt, finde ich, dass sozusagen der Ostdeutsche oder die Ostdeutsche eigentlich erst nach dem Ende der DDR erfunden wurde. Ja, also die Erfindung des Ostdeutschen sozusagen aus den Trümmern der DDR, was auch unmittelbar einleuchtet, finde ich, wenn man mal eine halbe Sekunde drüber nachdenkt, versteht man sofort.
Ja, das kommt auch von Wolfgang Engler und Jana Hensel und so, das habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht, aber das ist tatsächlich so. Der Ostdeutsche ist was anderes als der DDR-Bürger eigentlich, ne? Ist wirklich.
Die Frage, die ich jetzt eigentlich stellen wollte, ist, glauben Sie, dass sozusagen dieser Prozess der Erfindung des Ostdeutschen an ein Ende gekommen ist und diese Figur jetzt langsam wieder abgebaut wird, weil das quasi so eine Übergangsgestalt war, die halt in diesem westmedial dominierten System so entstanden ist. Aber jetzt, wenn Sie sagen, dass selbst im Spiegel gibt es ja, glaube ich, haben Sie ja eben gesagt, da gibt es viele jüngere Kollegen, die haben teilweise einfach eine ostdeutsche Herkunft, die sind natürlich deutlich jünger, aber dann kommt er halt eben aus Leipzig geboren oder ist in Greifswald aufgewachsen oder so. Das bedeutet natürlich schon irgendwas. Also ist diese ostdeutsche Figur, kommt das an ein Ende oder tragen wir die mit in die Zukunft?
Ich glaube nicht, dass das an ein Ende kommt, weil ja sozusagen diese Teilung nicht an ein Ende kommt. Also es gibt ja diese schönen Karten von Gesamtdeutschland, von diesem Katapult-Magazin, wo man sich das angucken kann. Ist erst neulich wieder erschienen, zum Beispiel die Verteilung, wo wohnen die Geringverdiener in Deutschland. Und dann schält sich glasklar, schöner als das irgendein DDR-geografisches Institut jemals hätte malen können, schälen sich da die Grenzen der ehemaligen DDR heraus. Oder wenn es um Verteilung von Besitz geht. Oder wir können gewisse sozusagen harte Fakten nehmen und dann sehe ich immer das Bild von Ostdeutschland. Und solange wie das so sein wird, wird auch die Figur des Ostdeutschen natürlich nicht verschwinden. Und dazu kommen dann natürlich auch bestimmte sozusagen kulturelle Codes, mit denen man aufwächst oder Erzählungen, biografische Dinge, die einfach vielleicht anders sind. Also mein Sohn zum Beispiel hat das immer abgelehnt, sich als Ostdeutsch oder Westdeutsch bezeichnen zu lassen. Der ist in Berlin groß geworden und dann war der ein Jahr im Ausland, in Peru und kommt wieder und sagt zu mir, Mama, ich bin jetzt Ossi. War ich auch sehr erstaunt, wie man in Peru zu Ossi werden kann. Der hat dort das erste Mal so richtige Wessis erlebt, da mit ihm in der Gruppe. In Berlin ist das ja wirklich vielleicht ein bisschen anders, aber der hat gemerkt, dass er offensichtlich anders aufgewachsen
ist. Er musste nach Peru fahren, um Westdeutsche kennenzulernen.
Im Wedding lernt man vielleicht auch gar nicht so viel Bio-Deutsche kennen. Aber ich meine, ich glaube, das wird so schnell nicht vorbei sein. Das wird vielleicht erst vorbei sein, wenn sich wirklich die Lebensverhältnisse total angegleicht haben sollten. Und daran glaube ich auch mittlerweile nicht mehr. Und wenn, dann ist es vielleicht vorbei, wenn wir wirklich Ostdeutsche Intendanten, was weiß ich, Geschäftsführerinnen, was auch immer, wenn in Ostdeutschland zum Beispiel die Chefredaktionen mit Ostdeutschen besetzt sind, alles sowas, dann können wir uns vielleicht noch mal unterhalten in 150 Jahren, Herr Augstein, aber vorher sehe ich das nicht.
Ja, ist das denn ein Problem?
Ja.
Ich finde es aber interessant, weil ich meine, für Sie ist ja der Heimatbegriff so zentral und wichtig. Für mich zum Beispiel gar nicht so, aber für Sie ist es ein zentraler Begriff. So, vielleicht ist das dann gar nicht so schlimm, was Sie da eben beschrieben haben.
Naja, wissen Sie, das ist wie wenn jemand, der reich ist, sagt, Geld ist mir nicht wichtig. Genau so ist das.
Sie meinen, weil ich so eine feste, stabile Heimat habe in Hamburg, wo ich herkomme oder wie?
Also ich würde jetzt mal behaupten, das Land, aus dem Sie kommen, ist nicht vor Ihrer Nase explodiert.
Und das ist super. Und das finde ich total interessant, weil das wollte ich eigentlich sagen. Das können wir gleich weitermachen, wenn wir die Hörerinnen und Hörer verabschiedet haben. Das ist natürlich ein zentrales Missverständnis, ein großer Irrtum, glaube ich, von Ostdeutschen, dass natürlich auch die Westdeutschen ihren Staat verloren haben. Auf eine andere Weise, aber wenn wir schon drüber reden, immerhin. West-Berlin gibt es nicht mehr. West-Berlin war eine absolut unique, einzigartige Biotop.
Ich habe aber gerade von Hamburg geredet.
Ja, und auch Westdeutschland, darüber reden wir. Ich fürchte,
Hamburg anders geworden? Das
sehen Sie,
jetzt
und jetzt ist der Moment, wo die Hörerinnen und Hörer zu Hause an den Endgeräten dann doch bedauern, dass sie nicht hierher gekommen sind. Denn wenn ich jetzt erzähle, was in Hamburg...
Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Was ist da anders geworden?
Was in Hamburg anders geworden ist, müssen wir uns verabschieden von unseren Hörerinnen und Hörern zu Hause. Sie bereuen es jetzt. Nächstes Mal kommen Sie zu uns, wenn es hier weitergeht. Ich verabschiede mich von Ihnen. Herzlichen Dank. Und ich danke Gret Lemke, dass sie mit mir geredet hat. Und wir reden hier im BE noch weiter. Erstmal tschüss, danke.
Tschüss.